Stück, eine Partie aus Richter 11. Richter 11. Um die Situation gleich im Überblick zu kennen, noch die beiden letzten Verse von Kapitel 10, Richter 10, Verse 17 und 18. Und die Kinder Ammon versammelten sich und lagerten sich in Gilead. Und die Kinder Israel kamen zusammen und lagerten sich zu Mizpah. Da sprach das Volk, die Obersten von Gilead, einer zum anderen: Wer ist der Mann, der anfängt, wieder die Kinder Ammon zu streiten? Er soll allen Bewohnern Gileads zum Haupte sein. Dazu noch die Orientierung, kurz, geografisch. Gilead wird die ganze Landschaft im Ostjordanland bezeichnet, die Gott den 2,5 Stämmen Israels als erstes Erbteil zugeteilt hat, bevor Israel unter Mose gestorben ist. Und Josua die Führung übernommen hat, bevor sie über den Jordan gezogen sind, hat Gott 2,5 Stämmen östlich vom Jordan ihr Erbteil zugeteilt. Und das nennt die Schrift, also ganz allgemein, Gilead. Und Gilead heißt auf Deutsch ein Haufe von Zeugnissen. Gilead. Noch einmal, und die Kinder Ammon versammelten sich und lagerten sich in Gilead. Also Gilead ist ein weiter Bezirk, in irgendeinem Bezirk von diesem großen Gebiet. Und zwar, Gilead umfasst das heutige Kuneitra, da oben. Wie heißt die Ebene da oben?
Golan.
Golanhöhen, ja. Und dann das Gebiet der Ammoniter und der Moabiter, alles östlich vom Jordan. Ja. Und das zieht sich also von den Golanhöhen, also bis ins heutige den Bereich und das Gebiet von Saudi-Arabien, also bis zum Roten Meer. Ja. Alles östlich Gilead. Und die Kinder Israel kamen zusammen und lagerten sich zu Mizpah. Da sprach das Volk, die Obersten von Gilead, also jetzt die Obersten von den Stämmen Israels, die noch da wohnten, einer zum anderen: Wer ist der Mann, der anfängt, also als Führer oder als Richter, wie damals im Buch der Richter, wieder die Kinder Ammon zu streiten? Er soll allen Bewohnern Gileads zum Haupte sein, also allen Israeliten östlich von Jordan. Eigenartig, ne? Heute mag ja keiner auch fast nur daran zu denken, dass Israel noch östlich vom Jordan eigentlich von Gott Land zugeschworen bekommen hat. Und zwar gerade den 2,5 Stämmen als Erstlinge, die sich dort auch schon alles erkämpft hatten mit den 12 Stämmen, und sich schon mit Frauen und Kindern wohnbar niedergelassen haben in diesem Gebiet Gilead, die 2,5 Stämme. Und dann erst zogen Josua mit den restlichen 10 Stämmen über den Jordan nach Gilgal, Jericho, zerstörten Jericho. Und die 2,5 Stämme, die ihr Erdteil schon eingenommen hatten, nicht nur Besitz ergriffen, sondern sich mit den Familien schon eingerichtet hatten, zogen alle streitbaren Männer der 2,5 Stämme mit den anderen Stämmen auch über den Jordan, halfen ihnen also ihrerseits auch ihr Erdteil noch zu erobern und in Besitz zu nehmen. Prächtige Haltung. Und jetzt, wer sind denn die Ammoniter? Das sind auch prächtige Semiten, die Ammoniter, erstens, und prächtige Hebräer. Wie hieß denn der Stammvater der Ammoniter? Lot. Und die Moabiter, wie hieß der Stammvater? Auch Lot. Ja. Der sich in Sodom eingerichtet hatte als Stadtrat, ja, in der Meinung, er könne Sodom evangelisieren, würde man heute sagen. Also das ist jetzt die Voraussetzung. Jetzt doch Vers 11, Vers 1. Und jetzt erscheint der Mann mit dem bekannten Namen Jephtha. Und Jephtha heißt auf Deutsch, er öffnet, er befreit, schafft einen Durchbruch zur Befreiung und öffnet verschlossene Türen. Heißt Jephtha. Und Jephtha, der Gileaditer, also ein Israelite von den 2,5 Stämmen östlich vom Jordan jetzt, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure, Ore. Und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Also, nicht nur heißt die ganze Landschaft Gilead, sondern der Vater des Jephtha hatte den Namen Gilead auch. Er war aber der Sohn einer Hure. Und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Und auch das Weib Gileads gebar ihm Söhne. Und als die Söhne des Weibes groß wurden, da vertrieben sie Jephtha und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Hause unseres Vaters, denn du bist ein Sohn eines anderen Weibes. Und Jephtha floh vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich zu Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus. Also, wieder was? Was jetzt die Familie und die Person des Jephtha betrifft, also ganz dunkle Angelegenheiten. Und was haben wir gelernt? Und alle diese Dinge sind ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes und der Körper, der diese Schatten wirkt, ist der des Christus. Und wir haben gelernt, je dunkler ein Schatten, wie hier, umso gewaltiger, herrlicher ist das Licht, in dem der Körper, der diese dunklen Schatten wirft, steht und geht. Zwischen Körper, der die Schatten wirft, und dem Schatten stimmen nur zwei Dinge überein, nur die Umrisse und die Bewegungen. Im Übrigen ist beim Körper ein umso wunderbareres Licht, als der Schatten eine ganz dunkle Angelegenheit. Je dunkler der Schatten. Ein dunkler Raum hier, zündet schnell jemand eine Kerze an, da sieht man kaum Schatten. schwaches Licht. Aber die Sonne, die wirft klare, scharfe Schatten, scharfe Umrisse. Und noch ein Wort im göttlichen Gesetz der Schatten. Am Schatten, der weder fest noch flüssig noch gasförmig ist, also wissenschaftlich gar nicht existieren kann, den hat die Weisheit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ausgewählt, um in diesen dunklen Angelegenheiten der Schattenrisse in der Bibel nichts Geringeres zu verbergen als seine wunderbare Weisheit. Salomo hat schreiben dürfen, müssen, im Schatten die Weisheit. Christus ist die Weisheit Gottes. Er ist uns gemacht erstens zur Weisheit. Also, hat Gott in diesem wissenschaftlich nicht existenzfähigen Ding, dunkle Angelegenheit, genannt Schattenriss, weder fest noch flüssig noch gasförmig, in diesem nicht existierenden, unmöglichen Ding, hat Gott ausgewählt, um seine einmalige, herrliche, anbetungswürdige Weisheit da im Schatten zu verbergen. Ich habe gerade vorher zu Hause noch in einem prächtigen Buch, weiß nicht mehr, die Überschrift heißt, also ungefähr Anweisung zum Verständnis des Lesens der Bibel. Und zwar in der Weise, da werden die Texte von 1. Mose 1 durchgegangen und immer etliche Notizen und Erklärungen dazu gegeben. Da habe ich mich dort erkundigt, was sagt er zu Jephtha? Ja. Also, Jephtha, der aus solcher Herkunft da daherkommt und dann noch der Anführer einer Räuberbande gewesen sein soll, nicht? Ja. Da sehen wir, ja, wie die Israeliten damals eben vollständig unkundig waren in göttlichen Beziehungen und so weiter. Und eben diese sonderbaren Geschichten in jeder Art verwerflich, als verwerflich nun zu bezeichnen seien, könne man gar nicht verstehen, dass das in der Bibel, und dann soll es noch Gottes Wort sein, ne? Da erscheinen, also ungefähr so, kritisierend, ablehnend und trösten sich denn damit eben, dass jetzt eben Christus dann gekommen ist, nicht? Und alles klargestellt hat. Ja. Ja, also das direkt alles abgelehnt als Gottes Wort. Nun, Vers 4 noch, Kapitel 11. Und es geschah nach einiger Zeit weiter, da stritten die Kinder Ammon mit Israel. Und es geschah, als die Kinder Ammon mit Israel stritten, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, dass wir wieder die Kinder Ammon streiten. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich gehasst und mich aus dem Hause meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und wieder die Kinder Ammon streitest. Und du sollst uns zum Haupte sein, allen Bewohnern Gileads. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich zurückholet, um wieder die Kinder Ammon zu streiten, und Jehova sie vor mir dahin gibt, werde ich euch dann wirklich zum Haupte sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Jehova sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht also tun, wie du geredet hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupte und zum Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor Jehova zu Mizpah. Und was jetzt kommt, ist erstaunlich, erstaunlich. Und Jephtha sandte Boten an den König der Kinder Ammon. Aha, also was macht er? Und ließ ihm sagen: Was haben wir miteinander zu schaffen, dass du gegen mich gekommen bist, mein Land zu bekriegen? Und der König der Kinder Ammon sprach zu den Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, eine hochaktuelle Frage. Bis jetzt waren die Araber im Land. Was sagt er? Weil Israel mein Land genommen hat. Hat das heutige Israel auch das Land der Araber jetzt genommen? Ja. Als es aus Ägypten heraufzog, vom Arnon bis an den Jabbok, das sind die Flüsse, und bis an den Jordan. Und nun gibt die Länder in Frieden zurück. Ja. UNO-Erklärung 242. Alles zurückzugeben. Nun gibt die Länder in Frieden zurück. Da sandte Jephtha abermals Boten an den König der Kinder Ammon und ließ ihm sagen: Jetzt können wir das Ganze leider im Moment nicht lesen, weil wir noch andere zu tun haben heute Abend, konzentrierteres, aber noch Folgendes lesen wir. Also, was macht dieser Jephtha? Dieser Bandenführer, der versucht jetzt mit dem Gegner, der sie kriegerisch überziehen will, sich mündlich, also schriftlich oder durch Boten, zum Frieden zu bewegen. Sei doch vernünftig. Und zwar mit einer Fähigkeit. Der kennt die Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten bis zu diesem Tag wie kaum ein Schriftgelehrter in Israel. Und seine Kenntnis lässt er nun sich durch die Boten an dem König von Ammon sich auswirken. Vers 15 Mitte: Israel hat nicht das Land Moab und das Land der Kinder Ammon genommen, sondern als sie aus Ägypten heraufzogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis zum Schilfmeer. Und es kam nach Kades, und Israel sandte Boten an den König von Edom und ließ ihm sagen: Lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom gab kein Gehör, und auch an den König von Moab sandte es, aber er wollte nicht. So blieb Israel in Kades, und es wanderte durch die Wüste und umging das Land Edom und das Land Moab und kam von Sonnenaufgang her zum Lande Moab. Und sie lagerten sich jenseits des Arnon und kamen nicht in das Gebiet Moabs, denn der Arnon ist die Grenze Moabs. Und Israel sandte Boten an Sidon, den König der Amoriter, den König von Hesbon, Israel, ließ ihm sagen: Lass uns doch durch dein Land ziehen, bis an meinen Ort. Aber der Sion traute Israel nicht, es durch das Gebiet ziehen zu lassen. Zion versammelte sein Volk und lagerte sich wieder Israel. Und Jehova, der Gott Israels, gab Zion und all sein Volk in die Hand Israels. Und sie schlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter, die jenes Land bewohnten, in Besitz. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter in Besitz, vom Arnon bis an den Jabbok, also Ostjordanland, und von der Wüste bis an den Jordan. Und so hat nun Jehova, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volke Israel ausgetrieben, und du willst uns austreiben. Vers 24. Nimmst du nicht das in Besitz, was Kamos, dein Gott, dir zum Besitz gibt? So auch alles, was Jehova, unser Gott, vor uns ausgetrieben hat, das wollen wir besitzen. Du machst da genau das Gleiche. Du wohnst in einem Land, wo vorher andere Völker gewohnt haben. Und dieses Land, das du jetzt bewohnst, hat dein Gott, ne? Wir wissen ja, die Götter der Nationen, haben wir gelernt, ne? Dir gegeben. Also merken wir, dieser Jephtha, ne? War das ein Schriftgelehrter? Biblisch gelehrt. Und können wir uns ein Beispiel nehmen. Wer könnte das von uns alles so erzählen? Oder da schriftlich und als gewaltige Botschaft gegen eine feindliche Nation zur Geltung bringen. Mitte Vers 24, das lesen wir halt doch noch. So auch alles, was Jehova, unser Gott, vor uns aufgetrieben hat, das wollen wir besitzen. Und nun, bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab? Hat er je mit Israel gerechnet oder je wider sie gestritten? Während Israel in Hesbon wohnte und sie seinen Tochterstädten und in Achor und in seinen Tochterstädten und in all den Städten, die längs des Arnon liegen, 300 Jahre lang, warum habt ihr sie denn nicht in jener Zeit entrissen? Ja, also noch anderen gehörte nicht Israel. Und nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust übel an mir, wider mich zu streiten. Jehova, der Richter, richte heute zwischen den Kindern Israel und den Kindern Ammon. Dürfen wir jetzt diesen Jephtha einmal anschauen als Bandenführer, wie wir da gelesen haben. Er wurde ihr Anführer. Müssen die das sagen? Ein eigenartiger Bandenführer. Was hat Gott da? Den eigenartige Wege geführt. Und es sammelten sich zu Jephtha lose Leute und zogen mit ihm aus. Aha. Also da hätten wir nicht mitgemacht. Ne? Vielleicht schon. Schlagen wir schnell auf. Was ist das? Samuel, habe ich dann gerade. Samuel 22. Ja. Vers 1. Und David ging von dannen, also auf der Flucht vor Saul, und entrann in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters es hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm jeder Bedrängte und jeder, der einen Gläubiger hatte und jeder, der erbitterten Gemütes war, und er wurde ihr Oberster, ihr Haupt. Also was hat David da für eine Gesellschaft versammelt? Genügt noch nicht. Wir lesen
eine Kassette, Adoram.
Jawohl, jawohl. Also es kommt das Gewaltige. Ja, direkt unglaublich. Ah ja, ganz am Ende von 1. Samuel im letzten 30. Kapitel. Nur Vers 22. Schön, 22. Also das erste haben wir gelesen in 1. Samuel 22 Kapitel. Da werden die sich bei David versammelt haben, näher umschrieben. Und jetzt wird noch offenbar, was da für Leute dabei waren. Vers 22, Kapitel 30. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren. Bitte Anmerkung B lesen. Elberfelder schön, schonend, nichtswürdiger Mann. Und jeder Mann Belials, jeder Teufelskerl, jeder Mann des Teufels, welche mit David gezogen waren. Wo sind wir noch dabei? Nur ein bisschen. Genügt immer noch nicht. Jetzt David, was hat der für eine Stellung zu dem Lumpengesindel? Den Teufelskerlen, den Männern des Teufels. Aber David sprach, Vers 23, tut nicht also meine Brüder. So, jetzt hört aber alles auf. Ja, unsere ganze Frömmigkeit, ja, die hört jetzt auf. Aha. Hat Jephtha einen würdigen Kollegen, den der Heilige Geist den Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet? Oh. Zurück zu Jephtha. Richter 11. Letztes Wort in Vers 27 des Jephtha. Und nicht habe ich gegen dich gesündigt, sondern du tust übel an mir, wider mich zu streiten. Jehova, der Richter, richte heute zwischen den Kindern Israel und den Kindern Ammon. Aber der König der Kinder Ammon hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er ihm entboten hatte. Also zweimal. Da kam der Geist Jehovas über Jephtha. Typisch, nur so. Zeitweise nicht, kam der Geist, sondern über die betreffenden auserwählten Männer. Und er zog durch Gilead und Manasse und zog nach Mizpe in Gilead. Und von Mizpe in Gilead zog er gegen die Kinder Ammon. Und jetzt kommt die Sache. Und Jephtha gelobte Jehova ein Gelübde. Also das ist noch nicht gleichbedeutend mit einem Eidschwur, aber ist schon von der Familie, von der Sorte. Wir lesen einen Psalm, bezahle dem Herrn deine Gelübde. Und Jephtha gelobte Jehova ein Gelübde und sprach, wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Tür meines Hauses herausgeht, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre, es soll Jehova gehören. Und ich werde es als Brandopfer opfern. Und so zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um wieder sie zu streiten. Und Jehova gab sie in seine Hand. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minit kommt, 20 Städte, und bis nach Abel Keramim. Und er richtete eine sehr große Niederlage unter ihnen an, und die Kinder Ammon wurden gebeugt vor den Kindern Israel. Und als Jephthah nach Mizpah, nach seinem Hause kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburinen und mit Reigen. Und sie war nur die einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Denn ich habe meinen Mund gegen Jehova aufgetan und kann nicht zurücktreten. Also ebenso heilig das Gelübde wie ein Schwur. Und kann nicht zurücktreten. Und sie sprach zu ihm: Mein Vater, hast du deinen Mund gegen Jehova aufgetan? So tue mir, wie es aus deinem Munde hervorgegangen ist. Nachdem Jehova dir Rache verschafft hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. Und sie sprach zu ihrem Vater: Es geschehe mir diese Sache. Lass 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. Und er sprach: Gehe hin. Und er entließ sie auf 2 Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Naja, Gilead liegt ja hoch. Ostjordanland steigt ja vom Jordan hoch auf in die Gebirge, wo auch der Nebo ist, wo Mose gestorben ist. Auch ein Punkt von Gilead. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt, und es wurde zum Gebrauch in Israel: Von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu preisen, 4 Tage im Jahr. Und jetzt dürfen wir uns fragen, ja, was sollen wir hierzu sagen? Vielleicht noch 1. Verse von Kapitel 12. Und die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen hinüber nach Norden unter, was ist, C oder E? Also
D. Oder nach Sabon.
Aha. C, gell? Ja. Nach Sabon. Also. Ah ja, gut, lassen wir das aber. Und sprachen zu Jephthah: Warum bist du durchgezogen, um wieder die Kinder Ammon zu streiten, und hast uns nicht gerufen? Also den Stamm Ephraim. Das war der Führerstamm der 10 Stämme. Hast uns nicht gerufen, um wieder die Kinder Ammon zu streiten, dass wir mit dir gingen. Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Und Jephthah sprach zu ihnen, sehr fein: Einen heftigen Streit haben wir gehabt, ich und mein Volk, mit den Kindern Ammon. Aha. Und ich rief euch, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Er nimmt jetzt Bezug auf einen Fall vorher, ne? Wo die Ammoniter schon angegriffen haben, und da rief Jephtha den Stamm Ephraim, bat um Hilfe, und die haben nicht geantwortet, also nicht mitgemacht. Und jetzt sagt er, ja bitte, wie soll ich euch jetzt angreifen, wo es um einen gewaltigen, entscheidenden Schlag geht, ne? Ich habe euch gebeten, erstes Mal. Und ihr seid, habt nicht geantwortet. Also bitte, wieder, wer ist offensichtlich im Recht? Ne? Jephtha. Also seht, Jephtha hat immer Worte, um in heiklen politischen, militärischen, geografischen Fragen die Situation ganz klar zu stellen. Ne? Wie es von Gott aus aussieht und in Wirklichkeit ist. So, jetzt diese tragische Familienangelegenheit. Also erstens, wenn Jephtha dem Herrn gegenüber gelobt, wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Tür meines Hauses herausgeht, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre, es soll Jehova gehören und ich werde es als Brandopfer opfern. So. Was dürfte klar sein, an was Jephtha gedacht hat? Jetzt müssen wir uns nur vergegenwärtigen, was der damalige Hebräer, Jude, Israelite, unter der Tür seines Hauses verstanden hat. Also nicht wie hier, ne? Wo nebst Katzen, ne, nur Menschen ein- und ausgehen, ne? Sondern die Tür des Hauses eines solchen großen Israeliten mit Haus und Hof und allem, ne? Der dachte, das erste Lebewesen, ne, das mir begegnet, auf meinem Hof. Hof ist noch zu eng für das, was ein Israelite an Gehöften und Eigentum, an Gebäuden besessen hat und darunter verstand. Deshalb sagt er ja genau, bitte genau nehmen, was zur Tür meines Hauses herauskommt. Meint er da einen Menschen, wenn er was, also sächlich spricht? Ne? Das ist doch ganz klar. Ne? Da meint er irgendeines, und wenn es der beste Ochse ist, oder der Stier, der beste. Ne? Erstens. Und dann als Brandopfer opfern. Er wusste genau, dass der Gott Israels ein Gräuel ist, Menschen zu opfern ist, oder Kinder zu opfern. Jetzt kommt dann die nächste Frage für uns. Ja bitte, jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr Fragen stellen müsst. Ne? Ich habe ja gesagt, Paulus, was sollen wir jetzt dazu sagen? Jetzt in Bezug auf den Hinweis, den ich machen durfte, er hat nicht an einen Mensch gedacht, zuletzt an seine einzige Tochter, das ist ja klar, ne? Sondern an Lebewesen, die man sächlich bezeichnen kann, was dann was mir entgegenkommt als erstes Lebewesen, sächlich. Nicht? Das opfere ich als Brandopfer, also ganz klar. So. Aber, was meldet sich jetzt gerade für eine nächste Frage? Nachdem Jephtha, als es nun seine Tochter war, doch dabei geblieben ist. Sein eigenes Kind als Brandopfer zu opfern. Was ist hierzu zu sagen? Also, da wir jetzt eine Bundesrätin haben, dürfen sich auch die Schwestern melden.
Also ich Ich denke, Gott, er denkt, Gott ist doch auch nicht so sehr ein Tiermarkt.
Wie meinst du nochmal?
Du bist die Wirklichkeit mit der Tochter Opfer. Er weiß doch genau, dass Gott meint, der meine Mensch, er meint Tier.
Gott hat es genau gewusst, ja, was, wie er es meint. Sehr gut, das ist mal richtig, ja. Aber Rebbe, wo? Ja, bitte?
Wie? Gott hat das einzige Opfer, du hast keins. Der Sohn.
Aha, ja, jetzt sind wir auf der richtigen Spur.
Die Engel haben wahrscheinlich auch nicht bei der Gesetzgebung an Gott den Sohn gedacht.
An den zuletzt. Ja. Und alles an und alle anderen Heiligen, nicht? Aufgrund vom auserwählten Gott. Nicht? Ja. Auch nicht. Ja. Also erstens dürfen wir. Oder ist ganz klar aus der Schrift, warum hat er es trotzdem gemacht? Da war ihm sein Gelübde verpflichtender als andere Aussagen Gottes. So hochheilig war ihm das Gelübde und wunderbarerweise, dass das betroffene Opfer, die einzige Tochter, welche Stellung bezieht? Es gibt keine andere Möglichkeit. Ein Gelübde dem Herrn gegenüber ausgesprochen, formuliert, da gibt es auch keinen Widerspruch. Wie bei einem Schwur, ein Schwur bedeutet das Ende jeden Widerspruchs. Was in einem Schwur formuliert ist, kann man Beweise bringen, ja, das war ganz anders gemeint, die Situation ist ganz anders als dargestellt. Nein. Wenn ich geschworen habe, morgen um 12 Uhr bekommst du 1000 Franken und unterdessen kommt aus, was der mir da vorgegaukelt hat, ist alles gelogen. Ne? Morgen bekommst du 1000 Franken, ne? Bekommt er morgen 1000 Franken. Trotzdem, sonst wäre mein Eid in den Augen Gottes schlimmer als die ganze Lügenserie des Betreffenden. So sind die Rechtsordnungen vor unserem Gott. Also hier Gelübde. Aha. Unsere liebe Schwester hat gerade auf Gott selbst hingewiesen. Da ist denn Jesus Christus sein Sohn? Ist das sein eigenes Kind? Nicht? So. Hat er ihn als Brand und Schlacht und Sünd und Friedensopfer alles zusammengeschlachten lassen? Jawohl. Aha. Ja, und wer ist dann das Vorbild? Nicht? Von Jesus Christus wusste Jephtha ja noch nichts. Nicht? Aber von was wusste er? Aha. Aha. Wir lesen, und Elohim versuchte Abraham. Bitte Kassette wenden. Also, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und bringe ihn als Schlachtbrandopfer da. Und das Neue Testament bezeugt eben, wie die Dinge vor Gott stehen, nämlich, wie du richtig darauf hingewiesen hast, Gott, der das, die Herzen erforscht und alles weiß, was da drin vor sich geht, ne? Erklärt der Schreiber des Hebräerbriefs im Glaubenskapitel 11, Hebräer. Durch Glauben hat Abraham seinen Sohn Isaak geopfert. Er hat ja gar nicht geopfert. Ne? Aha. In seinem Herzen hat er ihn schon geopfert. Ne? Im Gehorsam gegen diesen Ausspruch, ja, Gottes, der Götter, Elohim, ja, hat Abraham in seinem Herzen schon Ja gesagt. Mit welcher überragenden geistlichen Beurteilung hat Gott ihn, hat Abraham den Isaak da drin schon geopfert, als Brandopfer Gott schon übergeben, schon durchgeführt vor Gott. Mit welcher Überlegung, Gewalt. Hebräer, ich habe den Isaak ja schon einmal, ja, zum ersten Mal. Ich habe Isaak, meinen Sohn, schon zum ersten Mal aus dem Tode, aus dem Todeszustand erhalten. Ich war 99 Jahre alt und meine Sarah 90 Jahre alt, also beide nach Zeugungs- und Geburtsfähigkeiten erstorben, längst erstorben. Und so wie wir den Isaak aus dieser Unfähigkeit des Erstorbenseins von Gott zeugen und gebären konnten, wenn ich ihn jetzt opfere als Schlacht- und Brandopfer, also zuerst töte und dann verbrenne, dann wird Gott, dann kann mein Gott nicht anders als ihn wieder lebendig machen. Das war die Beurteilung Abrahams. Das ist nicht gewaltig. Mit dieser Gewissheit und maximalen Zuversicht, absoluten Vollgewissheit, opferte Abraham den Isaak. Und darin hat er ihn geopfert. So. Aha. Wusste das der Jesa? Ja, natürlich. Abraham lebte längst vorher. Und Isaak. Aha. Also da wusste er, es gibt vor Gott Fälle, die, jetzt kommt, was dem Gesetz unmöglich ist. Dinge, das Gesetz ruht ja nicht unter dem Wohlgefallen Gottes. Du hast kein Wohlgefallen daran, noch hast du es gefordert, noch hast du es gewollt, was alles. Und doch hat Gott an einem Opfer Wohlgefallen. Also hier haben wir eine ganz bestimmte Antwortreihe sogar auf diese hier berechtigten Fragen. Ich werde es als Brandopfer, das was mir entgegenkommt, als Brandopfer opfern. Und so zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um wieder sie zu streiten. Und Jehova gab sie in seine Hand und er schlug sie von Aroer an und so weiter. 20 Städte, richtet eine große Niederlage. Und die Kinder Ammon wurden geweiht vor den Kindern Israel. Ja, was für eine Hauptfrage meldet sich jetzt an diesem Abend überhaupt? Ist David, der das Haupt dieser Bande geworden ist, also die, wie soll ich sagen, der vornehmste Teil der 300 Männer, die nach David in die Höhle Adullam kamen und sich bei ihm Zuflucht suchten und fanden. Welche Gruppe war die anständigste? Naja, die erste. Das ganze Haus seines Vaters, nicht? Das ganze Haus seines Vaters. Eins. Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, das haben wir schon, den David, des Sohnes Abrahams, soweit geht Matthäus zurück bis Abraham. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Phares und Zara von der Tamar, seine Schwiegertochter. ganz dunkle Angelegenheit da. Phares aber zeugte Esrom, Esrom aber zeugte Aram, Aram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachshon, Nachshon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas, und wie heißt die Mutter des prächtigen Christusdarstellers? Rahab, die Hure Rahab von Jericho. Und die wird im Neuen Testament, im Hebräerbrief, die Hure Rahab von Jericho, als Glaubensheldin angeführt. Rahab, die Hure, kam nicht mit den Ungläubigen um, indem sie, ja, dem Gott Israels alles glaubte, was sie gehört hatte von Ägypten bis daher. Hat sie den Botschaftern, den Kundschaftern erzählt. Von der Rahab. Also, Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Und die Ruth? Nicht Moabit, Ammoniterin, nicht? Sondern Moabiterin. Aber Ammoniter und Moabiter, haben wir am Anfang beachtet, sind Söhne, also die Stammväter, Söhne des Lots, die er von seinen beiden Töchtern empfangen hatte. Also, warum haben wir das jetzt gelesen? Nun, wir haben gesagt, ja, die edelste Gruppe der Gesellschaft bei David in der Höhle Adullam, das waren seine sein Haus, seine Angehörigen. Ne? Also. Und ausgerechnet das letzte Wort im Buch Ruth, wer weiß noch, was das heißt? Des Sohnes Davids. David. Richter 11. Aha. Also die Generalfrage heute Abend heißt: Für wen ist denn der Jephtha selber schattenrecht?
Christus.
Christus. Eine ganz zum Verwechseln ähnliche Situation wie David in der Höhle Adullam. Jeder, der erbitterten Gemütes war, jeder, der einen Gläubiger hatte, jeder, der wie heißt das erste? Ja, mit den gegenwärtigen Zuständen Konflikt war. So. Hat dieser Jephtha eine einzige Tochter? Bereit, dem Herrn gegenüber ein Opfer zu bringen, ein Brandopfer. Und Gott lässt es geschehen, dass anstatt ein normales Brandopfer erscheint da, wenn er kommt, seine einzige Tochter erscheint. Das ist doch Sache Gottes, was da jetzt wirklich geschieht. Gibt es auch eine einzige Tochter, von der Person Christi aus gesehen, die für ihn vorerst einzig einmalig da ist?
Zion.
Die Tochter Zion. Das sind ja so enge, die engsten Beziehungen zwischen Christus und Israel. Was? Ja. Bruder, also Vater und Sohn und Tochter, ja, in dieser Beziehung. Israel ist mein erstgeborener Sohn oder die Tochter Zion, dann geht Gott gegenüber Tochter, ja, aber geht den Nationen gegenüber erstgeborener Sohn, Gott gegenüber immer weiblich. Ja. Christus war bereit, Gott gegenüber ein Opfer zu bringen. Oh, ah, und was heißt denn Ammon? Ja, natürlich, was heißt denn Ammon? Hebräer, Semiten, ja. Heißt eine Volksmenge. Eine Volksmenge. Riesenvolksmenge. Ja. Und da wir wissen, dass die Gesinnung allen Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Die ganze Menge der Geschöpfe ist feindlich gegen Christus. Jedes Geschöpf oder jede Geschöpfgruppe auf ihre Weise. Wir Menschen wissen wir in welcher Weise. Satanische Engel, Feinde Gottes, braucht keine Erklärung. Heilige Engel sind inwiefern Feinde Gottes? Dass sie aus Eifer für Gott, aber aus Mangel an Erkenntnis des Herzens Gottes, dem Herzen Gottes, wie sagt David, seinen für ihn ständig kämpfenden, sich ständig in Todesgefahr begebenden Kriegsführern, Heeren, Feldherren, ihr Söhne der Zeruja, ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Und als David um den Sohn Absalom weint und weint, tagelang für niemand zu sprechen ist, da kommt der eine Sohn der Zeruja, einer seiner Feldherren, und sagt: David, so geht's nicht, so geht's nicht. Du hassest ja die, die dich lieben, und liebst die, die dich hassen. Ist da ein Stück Wahrheit dabei? Liebt er die Innersten? Ausspruch der Eiferer für David. Ne? Stand, ja. Als Beweis für ihre Unkenntnis des Herzens Gottes. In der Weise ist David der Mann nach dem Herzen Gottes. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den Fürsten, König von Tiros. Ja. Was heißt das auf Deutsch? Ganz plump jetzt. Ne? Dürfen wir ja hier repetitionsmäßig aussprechen. Wer ist des Menschensohn? Jesus Christus. Stimme ein Klagelied an, jetzt nicht über den König von Tiros, der ist nur wieder ein Schattenriss für Satan. Vollkommen warst du, als du geschaffen wurdest. Als schirmender, gesalter Cherub habe ich dich geschaffen. Also, stimme ein Klagelied an. Und nun wieder die Feinheit des Heiligen Geistes verbirgt das gewaltige Geschehen in der unsichtbaren Welt. Menschensohn, stimme ein Klagelied an. Das ist Christus, sagt der Vater zu seinem Sohn. Und wenn nun Menschensohn angesprochen ist, dann dürfen wir den König von Tiros auch nicht den gewöhnlichen Menschen stehen lassen. Sonst stimmt die die Waage der Gleichheit nicht mehr. Wenn da der Menschensohn zum Sohn Gottes erhoben wird, dann muss der König von Tiros auch zu einem der Götter erhoben werden. Und zwar zum Ersten. So. Stimme ein Klagelied an.
Ezekiel 28.
Danke, Ezekiel 28. Und als Saul und Jonathan gefallen sind, der Mann nach dem Herzen Gottes David, was macht er? Stimmt ein Klagelied an. Kann gar nicht anders, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie sind die Helden gefallen? Saul und Jonathan, in ihrem holdselig waren sie in ihrem Leben und sind im Tod nicht getrennt. Und so weiter. Also Christus, Jephtha. Ja. Und was heißt denn Jephtha auf Deutsch? Was haben wir gelernt? Er öffnet. Was? Ich habe die Schlüssel des Todes und des Herzens. Ich öffne und wer schließt? Niemand schließt. Und ich schließe und niemand öffnet. Und er hat den Durchbruch gemacht, was dem Gesetz unmöglich ist, aus dem Tode heraus Leben zu zeugen. Das ist dem Gesetz unmöglich. Sünde, nehmen wir sie, ist und in Gerechtigkeit verwandelt, einem Augenblick zum anderen. Fluch zu nehmen, wie er da steht, und in einem Augenblick in Segen verwandelt. Ist das ein Durchbruch? Er befreit. Er öffnet und macht einen Durchbruch, um zu befreien. Das ist Jephtha auf Deutsch. Er kommt nach seinem Hause und siehe jetzt, was er jetzt erlebt, praktisch irdisch, das hat Gott so gewirkt. Und jetzt eines Tages erkannte der Sohn Gottes, Jesus, oh, also nicht nur ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung, sondern auch die Tochter Zion. Tochter Zion. Also, die muss wie ich verachtet, verbannt, verflucht und geopfert werden. Die Tochter Zion. Vorerst ist das die einzige Tochter. Mit keinen Nationen, mit keinen Engeln hat Gott dieses Verhältnis, dieses engste Familienverhältnis gehabt. So. Nur mit der Tochter Zion. Aber jetzt kommt noch etwas. Jetzt gilt es zu beachten, die verschiedenen Ebenen im Reiche Gottes oder in der Weisheit Gottes, in den Ordnungen Gottes. Wir wissen ja, es gibt einen guten, einen wohlgefälligen, einen vollkommenen Willen Gottes. Israel als Nation läuft vorläufig auf welcher Ebene des Willens Gottes? Solange Israel unter Gesetz ist und für das Gesetz eifert, obwohl sie gläubig sind an Jesus, sind sie auf welcher Ebene? Des Guten, ja? Des guten Willens. Gott kein Wohlgefallen. Hat Gott kein Wohlgefallen. Bitte, bester Beweis, warum hat Gott im Jahre 70 Jerusalem, die geliebte Stadt, und den Tempel zerstören lassen und alle Israeliten entweder umbringen lassen oder unter alle Nationen zerstören? So. Israel, Jerusalem, da drunten, ist vor Gott das, was Hagar, die ägyptische Magda, bedeutet, schreibt Paulus unheimlicherweise im Galaterbrief. Nur. Jetzt gibt das aber auch ein Zion, wo? Droben, in den gegenwärtigen Himmel. Da gibt es ein himmlisches Jerusalem und ein himmlisches Zion. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt sei den Empfängern dieses Briefes an die Hebräer. Wie? Ihr seid ich gekommen zum Berge Sinai, nicht? Dort, wo die Hörer, das Volk, den Mose bat oder Gott bat, er soll nicht mehr so mit ihnen reden. Sie können es nicht ertragen. Nicht? Sondern ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, zum Berge Zion und so weiter und so weiter. Das ist schon unter der wohlgefälligen Ebene. Da ist auch eine Tochter Zion da oben. Aber jetzt kommt der vollkommene Wille Gottes. Und da haben wir bei unserem Klassenlehrer, dem Apostel Paulus, wieder anzutreten. Er stellt fest, das Geheimnis zwischen Mann und Weib, also Familien, intimes Familienverhältnis, ist groß. Nicht Paulus, ich aber Paulus, dem das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes gegeben ist für alle Menschen. Ich beziehe dieses glückselige Geheimnis auf Christus und seine Gemeinde, auf uns. Da sind wir denn auch weiblich dargestellt, ja, eben mit diesem Wort. Christus männlich, wir weiblich.
Paulus sagt, ich habe euch einen Mann.
Ja, jetzt kommt das noch, ja, kommt noch der zweite Zeuge dazu. Ich habe euch als eine reine Jungfrau, ne, bitte, die hat keinen Mann erkannt, reine Jungfrau, ne, einen Mann verlobt. Ne, so, ne. Und was musste der Sohn Gottes eines Tages zur Kenntnis nehmen, zu seinem Schreck? Was auch die Menschen, die der Vater mir als Glieder meines Herrlichkeitsleibes schenkt. Das war das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Abkommen. Dass Christus fand, wieder verbarg, nicht? Er schreibt ja, ja. Was? Die werden mit mir gekreuzigt? Nicht? Wisst ihr nicht, dass euer alter Mensch mit Christus gekreuzigt, mit Christus am Kreuz gestorben, mit Christus von Gott begraben worden ist? Das war für den Sohn, also das erkannte nicht. Vom Vater hat er, wie kein anderer, die Verheißung, also nach allem, nach deinen Kämpfen, mein Sohn, nach allem, gebe ich dir den Sieg. Nicht? Und der Sohn ist bereit für das Opfer. Ja? Und er kennt dann, ja, in etlichen Fall, ja, auch das noch, auch so erschreckt er. Und siehe da, ist die Tochter Zion auf der Erde bereit, ja, als Märtyrer, als wirklich Märtyrerkirche? Bitte? Jawohl. Und die himmlischen auch? Auch, Hebräerbrief. Und wir? Erst gleich. Erst gleich. Paulus, sein ganzes jetzt, letzten Brief, zweiten Timotheus, Philipperbrief zuerst, beim Bestreben, meine ganze Bemühung, die sind darauf gerichtet, auf was? Dem Tode Christi gleich, förmlich gleich gestaltet zu werden, um auch seiner Herrlichkeit teilhaftig zu werden. Und in Timotheus, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. Und so freue ich mich, freut auch ihr euch mit mir. Also, diese Jungfrau, die Paulus dem Herrn zugeführt hat, auch. So hast du, Herr unser Haupt, dem Vater gegenüber dein Ja gegeben. Und nun sind wir die Person oder die Körperschaft dieses Jahr. Die Gemeinde des Leibes des Christus, eine reine Jungfrau, Tochter des großen Jephthah. Und was sind da die zwei Monate? Die stieg ja auf die Berge hinab. Wer ist schon auf einen Berg hinabgestiegen?
Ne? Christus.
Du schon?
Christus.
Zwei Monate von mir ab, dass ich hingehe und auf die Berge hinabsteige und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundin. sofort einverstanden und lässt sie auf die Berge hinab für 2 Monate. Und sie ging hin, sie und ihre Freundinnen, und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen unten. Und es geschah am, ja, bleiben wir hier. Sind wir mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben worden? Ja. Aber was ist mit uns auch noch passiert? Sind wir mit Christus aufgeweckt, auferstanden, lebendig gemacht worden und mit ihm durch alle Himmel hinaufgefahren? Dort, er ist sitzend zur Rechten der Majestät in der Höhe, hat Gott uns mit sitzen lassen. Da oben, wo Christus ist, außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes. Und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. In Gott. Ah. So herrlich sind wir, wie die Tochter Jephthas, herrlich. Die Tochter Jephthas und Jephtha, die wohnten so hoch oben im Lande Gilead. Ein Haufe von Zeugnissen. Was sind denn das für ein Haufe von Zeugnissen? Alles Aussprüche Gottes. Das ist der Zeugnishaufe. Alles Aussprüche Gottes. Und da droben, wo Christus ist, in der Herrlichkeit des Vaters und wir mit ihm, was heißt denn, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt? Was heißt das im Griechischen? Ihr verkündet von oben herab. Wir sollen ja auf was sinnen? Was droben ist, wo Christus ist. Wir sollen ja dort uns bewegen. Dort zu Hause sein schon. Und wir leben aber nach dem alten Menschen, alle da unten auf diesen Bergen da unten, und die Berge sind Reiche, die Weltreiche auf der Erde. Da sind wir. Und die 2 Monate sind für uns 2000 Jahre. Einfach. Da geht es durchs Tränental, ne? Machen Sie es zu einem Quellenort. Und die mit Tränen säen, werden mit Freunden Freuden ernten. Und es geschah am Ende von 2 Monaten. Da kehrte sie, genau wie bei der Ruth und die Naomi, beim Beginn der Gerstenernte. Da, Ende von 2 Monaten, kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Bei uns Entrückung, oder so heißt, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. So. Ja, was heißt denn das bei uns? Wo steht das? Römer 12 herum. Der erste Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, war das bei der Tochter des Herrn, lebendig, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, und Schlachtopfer ist Brandopfer, Ganzopfer. Ah. Stimmt Zug um Zug. Nur konnten wir an einem Abend jetzt eigentlich nur so etliche Kostproben, etliche Vergleiche beachten. Lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. So. Das letzte Wort. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Erst nach der Entrückung sind wir dann Christus, der Mann, und wir ist seine ihm zugeführte reine Jungfrau. Und es wurde zum Gebrauch in Israel, von Jahr zu Jahr gehen die Töchter Israels hin, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu preisen, 4 Tage im Jahr. Also, das heißt, die nachfolgenden Generationen auf der Ebene Israels, auf der Erde, himmlischen Jerusalem und bei uns, werden diese Gottesdinge, Geschehnisse, vorerst unverständlich, schwer vereinbar mit den Gedanken Gottes, so wunderbar erkennen, dass sie nur mit Freuden sich daran erinnern lassen wollen. So auch wir, alles, was Gott bisher gewirkt hat und im Begriff ist, wer weiß wie bald, zu tun. Ja. Soweit für heute Abend.
Ganz dringende Frage im Moment.
Ja, das ist eine wunderbare Prophetie doch im Vers, von Vers 4 ab. Als die Kinder Ammon, die Kinder Israel wieder angriffen und den, die ja zu Jephtha gingen, da sehe ich doch auch bald, dass die Zacharia 12, wenn gewiss.
Ah, ja, jetzt, aktuell heute,
dass,
meinst du?
Ja, dass die dann zu Jephtha schreien.
Mhm. Jawohl.
Und er, weil sie ja
unbesetzt
sind, und diese Rechterei
sehr gut.
Hin und her, ja.
Mhm.
Und interessant,
dass sie jetzt dann zu Christus schreien in ihrer Not. Ja, ne? Den haben sie ja verworfen. Ne?
Und eine Prophetie.
Und ja. Nachdem sie ihn verworfen haben, macht Christus was? Dann haben wir schwer. Das
sind
wir.
Weiteres Band leer.